Und wir nähern uns immer mehr einem Patrick Berger ohne Bart. Und damit herzlich willkommen.
Auf der Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Ja, da muss er lachen, der Patrick, da lacht er. Natürlich herzlich willkommen erstmal an alle Leute, die uns heute zum ersten Mal hören. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns natürlich über jeden Podcast-Hörer. Downloadet ihn, bewertet ihn mit 5 Sternen, wenn ihr ihn super findet. Und wenn ihr ihn nicht super findet, dann hört einfach auf, ihn zu hören, aber bewertet ihn nicht mit 1 Stern.
Ja, das bitte nicht. Gibt es denn überhaupt noch Leute, die uns nicht hören, Jesko?
Mensch, das weiß ich. Ja, also ich saß ja am Sonntag im Stadion und habe so rumgeguckt und dachte so, ey, hier sind 81.365 Zuschauer, ziehen wir mal die gegnerischen Fans ab, dann sind es irgendwie 75.000. Warum hört ihr uns nicht alle? Hört uns alle, es lohnt sich. Aber jetzt kommen wir zurück, warum ich zu den liebevoll genannten Ersthörern komme. Die wissen vielleicht nicht, warum Patrick Berger vielleicht bald ohne Bart zu sehen sein wird. Es gibt eine Wette, die hat er abgeschlossen, Patrick, und du sollst dich rasieren, wenn?
Wenn der BVB tatsächlich noch nach Europa kommt.
Und dazu zählt auch die Conference League. Ich werf das schon mal rein. Dazu
zählt auch die Conference League, ja. Also das ist tatsächlich eine Wette, die relativ doof war, aber ich habe immer einen leichten Hang zu wetten. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich im Doppelpass unter anderem mal mit Stefan Effenberg eine Wette eingegangen bin. Damals ging es um Youssoufa Moukoko und Modest, glaube ich. Die Wette hatte ich damals dann gewonnen, weil ich der Meinung war, dass Moukoko mehr Tore als Modest macht. Da ging es aber irgendwie um Geld für einen guten Zweck. Und jetzt geht es um meinen Bart. Also das ist schon ein bisschen ernster, ne? Weil wirklich, Jesko, seit ich 18 bin, habe ich meinen Bart nie mehr glatt rasiert. Ich hatte um November rum, weil ich ab und an mal den Movember mitmache, was ja auch wieder für einen guten Zweck ist, auf Krebserkrankungen, Prostata, Hodenkrebs bei Männern hinzuweisen, so den Schnubbi hier vorne stehen zu lassen. Aber ganz weg, ich habe ein bisschen Angst. Aber es sieht ja sehr, sehr gut aus für die Dortmunder.
Und du wirst dich da auch nicht rauskaufen können mit einer Spende für einen guten Zweck. Du kannst gerne beides machen, ja, das steht dir völlig frei, steht dir völlig offen, das kannst du gerne machen. Aber ich entlasse dich nicht ohne Bart daraus, lieber Patrick. Denn Borussia Dortmund hat auch Borussia Mönchengladbach geschlagen. Und das nach einem aufreibenden Spiel gegen Barcelona, gegen Gladbach, dann eine richtig gute Leistung gezeigt, wie ich fand. Alles in allem, das erste Tor darf er so natürlich nicht kassieren. Da geht er gut durch, der Itakura. Da hat er gedacht, oh stark, den nehme ich mit den Ball. Danke, lieber Rami. Aber insgesamt war das eine sehr gute Leistung. Ich fand auch tatsächlich, dass durch die Auswechslung von Bayer, nichts gegen Bayer, zu dem kommen wir gleich noch, und der Einwechslung von Kani Csukwuméka da unglaublich viel Struktur ins Spiel kam, auch eine ganz andere Aufteilung, und sie wurden dadurch einfach stärker und besser.
Ja, auf jeden Fall, war ein gutes Spiel von Borussia Dortmund. Man kann ja fast sagen, täglich grüßt das Murmeltier, denn die Gladbacher kommen regelmäßig nach Dortmund, um Spiele zu verlieren, was ja fast unglaublich ist, wenn du auch mal guckst, was Gladbach eigentlich für eine Qualität hat. Die vergangenen 12 Heimspiele hat der BVB allesamt gewonnen, ist so etwas wie der Lieblingsgegner. Und Jesko, ich bin so ein kleiner Faktenfreund, es war der 900. Bundesligasieg des BVB in seiner Geschichte, auch relativ unglaublich diese Zahl. 200. Spiel von Emre Can und 350. Bundesligaspiel von Julian Brandt, zu dem wir später auch nochmal kommen werden. Also der Trend zeigt nach oben, der Trend ist positiv, es geht weiter unter Niko Kovac und dem BVB. Auch wenn ich finde, zweite Halbzeit schon wieder ein bisschen abgebaut und nachgelassen. Und wir wollen jetzt ja nicht die negativen Dinge suchen, aber Felix Metscher hat mir jetzt an dem Spieltag auch nicht unbedingt so gut gefallen, ne? Also es gibt doch auch den einen oder anderen, der abgefallen ist, aber ich glaube, das ist nach so einem wichtigen 3-2-Sieg gegen Gladbach unterm Strich egal.
Ja, das sehe ich auch so. Also da sehe ich den Abfall. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also
nee, fandst du ihn okay?
Da wundere ich mich jetzt ein bisschen. Ja, ich fand den okay, ich fand den gut. Er hat ja auch ein schönes Tor gemacht. Also sie haben übrigens zweimal fast das gleiche Tor gemacht, ne? Das erste von Guirassy und das von Metscher waren fast identische Tore. Denn beide Male die Hereingabe von rechts schön strukturiert, einmal auch von Groß und dann die Reingabe. Dann hat Adeyemi, glaube ich, daneben getreten und Metscher macht den dann direkt rein. Genau wie Girassi. Ich fand Metscher nicht schlecht. Ich muss mal ganz kurz drüber nachdenken, wie ich den fand. Er ist mir jetzt nicht super positiv aufgefallen.
Ja, ne, wo ich dachte, ich
das so ist das beste Spiel von ihm.
Ja, fand ihn so ein bisschen fahrig so in seinem Spiel und in seinen Entscheidungen. Aber wie gesagt, wir müssen uns nicht an Felix Metscher aufhängen, weil es war unterm Strich ein 3-2-Sieg. Er hat seinen Teil dazu beigetragen und der Trend zeigt absolut nach oben beim BVB. Was auch daran liegt, Jesko, dass Kani Chukwuemeka wieder aufgedreht hat, ne? Der in unserem Podcast immer wieder vorkommt und schon auch gezeigt hat, was in dem steckt. Ne? Wieder.
Ja.
Wahnsinnsspieler.
Ja, und überleg mal, der hat erst ein Spiel, stimmt doch, ne?
Ja.
Sonst muss ich nochmal recherchieren. Der hat erst ein Spiel von Anfang an gemacht, der Kani Chukwuemeka, und ist trotzdem irgendwie omnipräsent, eine sehr prägende Figur auch auf einmal geworden in Dortmund, auch für das Dortmunder Spiel. Das ist sehr, sehr interessant, eine interessante Entwicklung, aber wie ich mir auch vorstellen kann, echt auch für die Entscheider beim BVB eine schwierige Entscheidung. Was machen wir jetzt mit dem? Ich meine, der kostet richtig viel Geld. Sag nochmal, wir sind bei circa roundabout 30 Millionen.
Ne? Ist das ja, genau, sind sogar eher 35 Millionen, also es tendiert eher in die Richtung 35 Millionen Euro. Du hast diese Leihgebühr von 1 Million Euro, also das ist dann am Ende schon ein richtig fettes Paket für den BVB, und ich leg mich fest, diese Summe können die Dortmunder, es sei denn, sie spielen Champions League, können die Dortmunder im Europa-League-Fall nicht ausgeben für Chukwuemeka, auch wenn sie intern alle so dermaßen überzeugt sind und auch alles daran setzen werden und versuchen, den weiter im Trikot von Borussia Dortmund zu haben. Haben wir auch schon mal berichtet, es gibt die Möglichkeit in den Verhandlungen, den Preis ein Stück weit zu drücken, ob da Chelsea mitmacht, mal schauen, oder eben der Versuch einer erneuten Leihe, um eine Win-Win-Situation herzustellen. Aber da versuchen sie alles. Jetzt, ich habe ganz kurz mal den Motor hier angeworfen, um zu gucken, ob das stimmt, was du sagst. Was hast du gemeint? Er hat einmal über 90 gespielt.
Startelf.
Ach, einmal Startelf.
Ja.
Gegen Freiburg war er auch in der Startelf. Freiburg und Gladbach.
Genau.
Genau.
Mehr gegen Gladbach war er nicht in der Startelf. Ist er eingewechselt worden. Für Bayer.
Gegen Gladbach ist er für Bayer eingewechselt worden.
Genau.
Stimmt. Und gegen Barcelona hat er 68 Minuten gespielt. Beim 0-4, ja, das wollen wir ausklammern, das Spiel.
Stimmt.
Das hat uns allen nicht so gut gefallen.
Stimmt. Ja, dann hat er zwei, also einen in der Liga und einen in der Champions League.
Ja. Genau, genau.
Tja, aber jetzt sind wir eigentlich da, wo wir letzte Woche auch schon waren, bei Chukwuemeka. Ne? Am Ende ist es halt auch eine Risikoabwägung. Was mache ich mit ihm? Er ist dauernd verletzt, leider, auch dauernd angeschlagen, kann dann mal wieder ein Spiel nicht mitspielen. Das ist natürlich schon etwas, was du dann auch in so eine Überlegung klar mit einfließen lassen musst. Wie viel Geld gebe ich für den Spieler aus, wo ich nicht genau weiß, wie er mir dann am Ende hilft, dass er hilft, wenn er fit ist, da sind wir uns alle einig. Aber das, ne, ich erinnere immer gerne an den Fall Jan Maatsen, der hat sich hier auch super wohl gefühlt, der hat sofort geholfen, der wollte gerne hier bleiben und dann kam ein englischer Club und hat gesagt, nee, komm mal zu uns, und dann war er weg. Also auch bei Chukwuemeka kann dir ja das gleiche Schicksal passieren, ne, dass einfach ein englischer Club, und sei es ein Mittelklasse-Club, kommt und sagt, nee, den holen wir uns jetzt für 35 und geben ihm noch 8, 9, 10 im Jahr. Mhm. Und dann stehst du als Borussia Dortmund halt da. Ne? Und dann musst du dich wieder vor den Fans erklären. Das finde ich ja immer so schwierig, ne? dass es manchmal auch wirklich schwer vermittelbar ist, warum so ein Spieler wie auch zum Beispiel Maatsen dann nicht bleiben kann. Ne? Das sind einfach nackte Fakten. Da geht es um ganz viel Geld, warum solche Spieler nicht in der Bundesliga, und ich nehme da Borussia Dortmund mal raus, aber außer vielleicht der FC Bayern und da auch nur mit Abstrichen, ist kein Verein in der Bundesliga in der Lage, einen englischen Mittelklasse-Club finanziell auszustechen. Das können die einfach nicht. Und ein Spieler ist halt am Ende einer, der damit sein Geld verdient. Und der geht dann dahin, wo er das meiste Geld verdient, weil er damit eben auch, ne, was haben Fußballer, 15 Jahre können die arbeiten. Und dann müssen die ihre Schäfchen im Trocknen haben. Klar, in der Kategorie Chukwuemeka und Maatsen, wenn sie jetzt nicht das Geld so raushauen, dann brauchen die dafür vielleicht 3, 4, 5 Jahre. Und dann sollten die eigentlich es schaffen, auf einem ordentlichen Lebensstandard ihr Leben zu bestreiten.
Hoffe ich sehr für sie auf jeden Fall.
Ja. Aber so ist das halt. Und die Jungs, das ist ihr Job, die wollen dann mit Fußballspielen Geld verdienen und die gehen dann dahin, wo sie das meiste Geld verdienen und nicht unbedingt, wo die große Liebe ist.
Ja. Absolut, so ist es. Wird sicher nochmal spannend, wie das Ganze aussehen wird in Richtung Sommer. Wie gesagt, der BVB tut alles dafür, will ihn gerne halten. Genauso wie ein Mann, Jesko, mit dem du nach dem Spiel gesprochen hast, Daniel Svensson, ne? der Liebling der kleine Junge, sagte Nico Kovac auch immer, der kleine Junge, wie der da links geackert hat und hoch und runter gerannt, ist Wahnsinn.
Ja, war ein Kovac-Zitat tatsächlich, der mag ihn richtig, das wissen wir ganz klar von Nico Kovac, ist ein Riesenfan von Daniel Svensson, auch mit Nico Kovac habe ich auch nach dem Spiel über ihn gesprochen, weil er ja sein erstes Tor geschossen hat und da siehst du richtig, wie der Kovac strahlt, weil er sagt, ja, der bringt alles mit, was ein guter Fußballer braucht und was ich haben will. Der hört zu. Und was hat er so schön gesagt? Der atmet, isst, lebt und redet Fußball den ganzen Tag. Und ist wie ein Schwamm, ist aufnahmefähig, will lernen, lernt, hört zu, arbeitet, ist nicht perfekt. Ne? Auch der hat noch ganz viele Möglichkeiten, sich zu verbessern. Aber das ist wirklich ein Spieler, wie ich dann auch finde, wie gemacht für Borussia Dortmund. Der passt so richtig in dieses Profil Spieler, mit denen sich auch die Leute im Stadion richtig identifizieren können, vor allem die einen Salto können. Da war ich total überrascht, dass der Junge...
Ja, du hast gesagt, Sportfoto des Jahres, meintest du, ne?
Für dich. Aber auch, weil halt Felix Metscher bei diesem Foto, was es von diesem Salto gibt, so lustig guckt im Hintergrund. Der guckt wie so ein Überrascht-Emoji, wirklich so.
Ja,
so nach dem Motto, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der jetzt hier sich plötzlich rumdreht. Ja. Nee, witzig. Und guter Typ, auch total zurückhaltender Typ, ganz netter Kerl.
Ja, total. Also das ist wirklich ein Volltreffer und das ist ein Spieler, der halt mal wieder gezeigt hat, wenn du richtig scoutest, es müssen Lucy? Nicht immer
Nein.
die Bundesligaspieler sein, sondern es können auch mal Spieler sein aus Dänemark, von Nordsjælland, wo du vielleicht eher denkst, klappt das mit dem, klappt das vielleicht nicht mit dem, wo du auch mal ein bisschen Mut hast. Und da muss man sagen, er wurde viel und oft kritisiert, auch aufgrund seines Zwists mit Sebastian Kehl. Das war am Ende auch ein Sven Mislintat-Transfer. Also der hat diesen Deal mit eingefädelt, war noch gefühlt eine seiner letzten Amtshandlungen, bevor er dann vor die Tür gesetzt wurde von Lars Ricken und Co. Der hat sich da auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass am Ende Svensson geholt wird. Sebastian Kehl hat das Ding dann am Ende veredelt und ihn verpflichtet. Und auch da ist ganz klar die Tendenz, haben wir an Ostermontag berichtet, im Transfer-Update, dass der BVB den ganz klar halten will. Also sie haben einerseits eine Kaufoption, eine frei verhandelte und andererseits eine Kaufpflicht, die bei 15 Einsätzen greift, so oder so, ob es die Einsätze werden oder ob es dann die 12 hat er. Ja, genau. Also das dürfte klappen und auch wenn das nicht klappt, sind sie so sicher intern, dass sie diese Option ziehen werden, dass der für dann rund 5,5 bis 6 Millionen Euro plus die Leihgebühr, also im Paket 7 bis 8, dann ein BVB-Spieler wird.
Das ist ein Schnäppchen, finde ich.
Das ist, glaube ich, ein richtiges Schnäppchen. Ne?
Für einen Außenverteidiger.
Und da muss der BVB auch wieder hin. Ne?
Ja. Das sind genau, du sagst es, das sind die Transfers, die Dortmund ja groß gemacht haben, Anfang der 2010er Jahre. Und da müssen sie halt wieder hin.
Da war ja, aber Jesko, es ist insofern auch, wenn ich einhaken darf, kein Risiko, weil du kannst diese Klausel eigentlich blind ziehen, weil du weißt, nach dieser halben Saison, auch in der Champions League, in der er gute Leistung gezeigt hat, da kommt irgendein Championship-Club aus der zweiten Liga in England und ist locker bereit, mal 10, 12 zu zahlen, dann hast du schon einen leichten Gewinn für den gemacht. Ist, also so musst du ja auch denken.
So schön, ein No-Brainer.
Genauso ist es.
Ein absoluter No-Brainer.
Ja. Der gefällt mir sehr gut.
Achso, und der hat dir doch gesagt.
So süß. Ja, genau, der hat dir doch noch was gesagt, ne, zu seiner Zukunft. Du hast ihn angesprochen.
Ja, ich hab ihn gefragt, ich habe gesagt, Mensch, du bist ja nur ausgeliehen, willst du denn hierbleiben? Dann grinst er halt und sagt so, ja, wir werden sehen, was der Sommer bringt. Aber der weiß natürlich auch, wo der Hase langläuft. Ne? Der ist sich auch sicherlich sehr sicher, dass der bei Borussia Dortmund bleiben wird. Aber netter Kerl, ich mag das. Ne? Das Lustige ist, wir haben ja immer so Fotos von Spielern, ne? Das sind dann so Headshots, die wir dann auch benutzen, um Aufstellungen zusammenzubasteln und sowas. Da guckt er immer total ernst. Da guckt er immer ungefähr so.
Die DFL-Fotos, ne?
Ja, da guckt er richtig so, als wird er gerade bei den Amis, bei der Polizei vor der Wand stehen. Und Mugshot habe ich ja gelernt, bei Donald Trump machen.
Ja, genau.
Ist ein ganz, ganz netter, ganz lieber Kerl. Spannend.
Ich hoffe übrigens nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass der Jesko hier abgelenkt ist, weil der guckt immer mal nach links, nach rechts, runter auf den Boden. Ja,
ist der Hund.
Was ist mit dem Hund? Gibt es da Probleme oder was im Haus?
Ja, 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 ja. Es gibt keine Probleme.
Okay.
Der Hund heißt schon mal Lucy.
Ja.
Und die ist gerade provokant auf die Couch gesprungen und hat mich auch noch angeschaut und weiß, sie darf das nicht. Aber sie weiß wahrscheinlich auch gerade, dass wir einen Podcast aufnehmen und ich jetzt nicht aufspringen kann und sie von der Couch wieder runterzerren. Deswegen habe ich sie gerade mal mit Bonbons, sozusagen Hundebonbons, von der Couch gelockt.
Ja, ich habe eben kurz gesehen, wir nehmen ja hier mit Video auf, Jesko und ich, wir sehen uns, manche Videos, manche Snippets davon werden ja auch dann auf den sozialen Netzwerken oder auch bei uns auf Sky Sport News dann verwendet und rausgenommen. Ich habe nur mal kurz gesehen, wie du auf Mute gedrückt hast und hier einmal gefuchtelt hast mit den Armen und irgendwie dirigiert hast. Wahrscheinlich hast du dem Hund da gesagt, Lucy, weg da von der Couch.
Ja. Aber, ich schneide das für uns mal für Instagram raus, ne? Das ist und dann können wir das bei Instagram posten. Dann können die Leute dann auch mal sehen, wie es dann aussieht, wenn ich hier immer den Hund beobachten muss.
Ja. Perfekt. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Weg vom Lucy. Hund, hin zum Trainer.
Weg von Lucy.
Mhm. Genau. Hin zum Trainer, Niko Kovac. Der hat tatsächlich nach der Partie gegen Gladbach die Mannschaft erstmal in der Kabine versammelt. Der war auch wirklich so, der hat wirklich seine Schäfchen zusammengeholt. Nur Adeyemi und Meier konnten nicht, weil die saßen bei der Dopingkontrolle. Und die anderen hat er wirklich alle zusammengeholt in die Kabine. Und da habe ich ihn halt drauf angesprochen, habe gefragt, was war das Thema? Sagt er, ja, ich habe den Jungs gratuliert, weil die wirklich jetzt zwei Spiele so gespielt haben, wie er sich das vorstellt. Und hat ihnen einen Tag freigegeben, einen Tag mehr freigegeben. Eigentlich hätte nur der der Dienstag frei sein sollen. Aber er hat ihn dann auch noch den Ostermontag freigegeben, weil er wirklich sehr zufrieden war mit der Leistung der Mannschaft und das, wie ich finde, auch zurecht.
Boah, und das heißt bei Niko Kovac was, ne? Wenn der mal freigibt, ist er wirklich sehr zufrieden. Es gibt ein, finde ich, episches Video von Niko Kovac. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder auch du, Jesko, wo er Trainer in Monaco ist und auf Französisch in seiner strengen Art eine Rede hält nach einem Sieg. Und dann, glaube ich, sagt irgendwie deux jours, zwei Tage frei auf Französisch. Und alle rasten aus, genau, deux jours libre, und alle rasten aus. Das war ein cooles Video. Ich kann mir vorstellen, dass es bei den BVB-Spielern am Ende auch so abging in der Kabine. Die freuen sich natürlich auch, wenn die mal ein, zwei Tage ein bisschen durchschnaufen können, gerade an so einem Ostermontag da die Zeit mit der Familie verbringen können. Jesko, Niko Kovac war oder ist jetzt nicht so der Trainer, als wir damals vermeldet haben, dass der Top-Kandidat ist bei Borussia Dortmund, der die krassen Jubelstürme bei den Fans ausgelöst hat.
Es gab kein Autokorso um den Borsigplatz.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Man muss aber ein paar Monate später konstatieren, dass der die Mannschaft stabilisiert hat, dass er ihr einfache Prinzipien mit an den Weg und an die Hand gegeben hat, dass sie laufstärker geworden ist, dass sie zweikampfstärker und bereit auch geworden ist, so diese Resilienz, sagt man ja heutzutage, Modewort im Fußball, irgendwie dagegen zu halten. Das sind jetzt natürlich alles Attribute, die schon in Dortmund gefehlt haben die letzten Jahre. Mentalität, Wille, Einstellung. Aber es gibt auch den einen oder anderen Fan, der sagt, ja, es kann doch nicht für die nächsten Jahre alles sein, dass wir uns nur darauf besinnen. Was entgegnest du den Kovac-Kritikern vielleicht?
Ja, dass die Entwicklung noch nicht zu Ende ist, ne? Das ist klar. Also der hat ja wirklich angefangen und hat gesagt, hey, wir müssen an den Basics arbeiten. Ich wähle auch ganz bewusst einen Stil, der weniger auf Ballbesitz setzt, als es noch zum Beispiel Nuri Sahin gemacht hat, weil er einfach erstmal die defensive Stabilität vorausgesetzt hat und gesagt hat, da will ich dran arbeiten, da will ich hin. Dann das Pressing ist sehr viel besser geworden unter Niko Kovac. Zwei Tore gegen Gladbach sind aus direkten Pressing-Momenten entstanden. Besonders das 2-1 war hochinteressant, weil sie es da wirklich geschafft haben, zu viert an der Außenbahn in der gegnerischen Hälfte zu pressen. Und das sind ja die Räume, wo du den Ball gewinnen möchtest als Mannschaft. Ne? Wo du einen kurzen Weg zum Tor hast, wo dann ein Pass in die Tiefe, ein Querpass reichen, um Torgefahr zu erzeugen. Und das machen sie sehr viel besser. Unter Kovac wird Borussia Dortmund keine Offensivmaschine werden, ne? Die komme, was wolle, nach vorne rennt. Das wird nicht passieren unter Niko Kovac. Aber am Ende, und da zitiere ich dann auch mal den amerikanischen Sport, wie es so schön heißt, ne? Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt Meisterschaften. Ich will nicht von der Meisterschaft in Dortmund reden, aber wenn wir das dann mal mit Erfolg gleichsetzen, dann hast du einfach mit einer stabilen Defensive meistens mehr Erfolg, als wenn du hast, was kannst, der nach vorne rennst.
Ja, ich finde auch, du darfst nicht vergessen, wenn der mal wirklich eine komplette Sommervorbereitung hat, und das muss ja in die Entscheidung auch mit einfließen, die Sommerpause ist sehr, sehr kurz. Es wird direkt weitergehen nach nur ein paar Tagen. Wie,
ja. Hätte er eher nächstes Jahr. Ne? Dieses Jahr sieht es nicht gut nach Vorbereitung aus.
Ja, richtig. Also, ja genau, du hast keine Vorbereitung in dem Sinne. Natürlich wirst du wahrscheinlich auch die Club-WM, kommen wir später ja auch nochmal dazu, du hast den Pokal gesehen in Dortmund. Sie müssen den Wettbewerb mega ernst nehmen, aber der wird schon auch ein Stück weit Vorbereitung für oder auf die Saison sein, weil sie da natürlich auch eine gewisse Grundausdauer nochmal dann versuchen aufzubauen. Was ich damit sagen will, natürlich schauen sie oder müssen sie ein bisschen gucken, wo sie am Ende der Saison stehen, um dann wirklich eine komplette Analyse zu machen. Es deutet aber sehr, sehr vieles darauf hin, auch nach Telefonaten, die ich jetzt zuletzt geführt habe, dass sie mit Niko Kovac den Weg erstmal weitergehen wollen, dass Lars Ricken, der ihn ja auch mit verpflichtet hat und sich dafür eingesetzt hat, jetzt so ein bisschen sich bestätigt fühlt, dass der Trend nach oben zeigt, dass Kovac nicht unbedingt als harter Hund, aber trotzdem seine Prinzipien und Disziplin wieder ein Stück weit reingebracht hat. Und deshalb deutet eben vieles darauf hin, vor allen Dingen, wenn der BVB es noch nach Europa schafft, wonach es gerade aussieht, dass es bis, das ist das Ziel, 2026, so lange geht der Vertrag, weitergeht. Nur dann kann es vielleicht irgendwann in der neuen Saison, haben wir gerade eben mal kurz in der Vorbesprechung gesagt, jetzt kann eine neue Diskussion geben. Ne?
Ja, also weil, und das gehört auch zur Wahrheit, die Bosse sind zufrieden, weil sie einfach jetzt die Ergebnisse sehen, die ihnen natürlich in ihren Plan passen. Es gibt auch in der Mannschaft schon den einen oder anderen, der sagt, okay, so viel kann ich mit diesem Trainer nicht anfangen. Das ist in jeder Mannschaft so und mit jedem Trainer so. Das gehört einfach zum Spiel mit dazu. Und beim BVB müssen sie halt auch mal aufhören, sich die Trainer von der Mannschaft diktieren zu lassen. Weil das ist in den letzten Jahren zu oft vorgekommen, dass dann irgendeiner im Büro stand und egal in welchem und gesagt hat, nee, auf den Trainer haben wir keinen Bock mehr. Und dann ging es zu Ende mit den Trainern. Da müssen sie halt wegkommen in Dortmund von, aber sie müssen halt auch schauen, dass das Gesamtgefüge auch mit Kovac passt. Ne? Also ich muss sagen, im Umgang mit uns ist er sehr angenehm, ein total angenehmer Typ. Kleine Anekdote mal aus einer Pressekonferenz, da war von einem Kollegen war ein Praktikant mit da. Und er ist sofort auf den eingegangen. Ne? Er hat gesagt, hallo, wer bist du denn? Was machst du denn hier? Ah, Praktikant hier, möchtest du gerne eine erste Frage stellen? Oder möchtest du gerne eine Frage stellen? Darfst du gerne? Der Jesko gibt dir bestimmt die Personalfrage ab in der Konferenz. So, das fand ich sehr empathisch, fand ich total sympathisch, dass er da auch ohne dass er hingewiesen wurde, nach dem Motto, ja, Herr Kovac, schauen Sie mal, hier ist ein Praktikant, wollen Sie nicht mal kurz mit dem reden? Nee, der ist von sich aus da hingegangen. Ich mag sowas total. Ich finde sowas super angenehm. Das wirkt sehr, sehr authentisch, sehr freundlich, sehr zugewandt. Das mag ich tatsächlich. Ja, finde ich sehr gut. So war Nuri Sahin auch, muss man fairerweise dazu auch sagen. Aber das macht er gut. Aber am Ende kommt es halt darauf an, wie es in der Mannschaft ankommt.
Ja, ich finde auch, dass er sich ein Stück weit verändert hat. So ein bisschen kenne ich ihn noch aus Frankfurt, weil ich da immer ein Auge als gebürtiger Frankfurter natürlich hinwerfe und da damals auch viel mitbekommen habe. Er war da schon ein bisschen anders, schon ein bisschen mehr unter Spannung, unter Stress, schon ja, ein bisschen, er hat ja so ein bisschen auch diese Art und Weise, so durch dieses bisschen kroatische Strenge, so kann auch schnell von oben herab wirken. Bei Bayern diese ganzen Geschichten, die es gab und gibt, wo ich auch zuletzt lange mit Uli Köhler, mit Torben Hoffmann, mit Reportern, Kollegen gesprochen habe, die auch sagen, so locker, wie der jetzt gerade in Dortmund ist, trotz dieser schwierigen Situation, so haben wir den gefühlt in München nie gehabt. Deshalb glaube ich schon, dass der eine Wandlung hingenommen hat. Ja, du hast recht, wenn es Spieler gibt, die sagen, Training ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, könnte vielleicht auch in der Ansprache noch ein bisschen gezielter sein, aber ganz ehrlich, so wie du sagst, Jesko, du findest in jeder Mannschaft welche, du hast in jeder Mannschaft Spieler, die irgendwann gegen den Trainer waren, ob es bei Tuchel war, ob es bei Edin Terzic war, trotz Erfolge war das ganz drastisch, bei Nuri auch. Also wenn das jetzt nicht die Überhand nimmt und vor allen Dingen nicht die Führungsspieler werden, die das negativ sehen, dann wäre ich da auch ein bisschen vorsichtiger. Was ganz interessant ist, Niko Kovac hat da jetzt auch selbst zugegeben. Jesko hat einen Geheimrat, wenn man das so nennen will, eine bestimmte Achse, Anführungsspielern, auf die er sich besinnt und beruft, mit denen er ganz, ganz viele Gespräche führt. Und das sind vor allen Dingen namentlich Emre Can, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Pascal Groß, mit denen er auch taktische Dinge bespricht, mit denen er ja auch ein Stück weit diese Überlegungen hatte, Viererkette, Dreierkette, das wurde ja auch von der Mannschaft entschieden, dass sie sich damit wohlfühlt. Nico Kovac ist auch mit dem, ich will nicht sagen mit dem Ziel, aber mit den Gedanken nach Dortmund gekommen, zu sagen, das ist eine Mannschaft, mit der ich die Dreier- bzw. Fünferkette spielen kann und grundsätzlich auch spielen möchte. Hat er ja auch in Frankfurt schon eine Zeit lang gemacht. Und das finde ich ganz interessant, dass er da tatsächlich explizit Spieler sich rausnimmt und ganz, ganz eng mit denen als verlängerter Arm tatsächlich spricht. Es ist kein Kobel dabei, es ist kein Sabitzer dabei, es ist kein Süle dabei, die allesamt in den letzten Jahren noch mit Stützen waren. Also da versucht er auch so ein Stück weit was zu verändern, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist jetzt aber auch nicht ungewöhnlich, dass ein Trainer einfach in der Mannschaft Spieler hat, mit denen er sich halt eng austauscht. Gerade Pascal Groß, das hat er auch nochmal betont, ist halt wirklich derjenige, wo er halt auch merkt, der denkt Fußball vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als es so manch anderer tut, weil der einfach in Trainerebenen denkt, der Pascal Groß, der da ja auch total Interesse an Fußball hat. Es gibt ja Fußballer, die spielen gerne Fußball, sind Profis, aber wenn sie nach Hause gehen, dann haben die damit nichts mehr zu tun. Und es gibt Pascal Groß, der wahrscheinlich jetzt zu Hause sitzt bei seinen 2 Tagen und sich Fußballspiele von Brighton anschaut, die er aufgezeichnet hat oder sowas.
Ja, also genau.
Der lebt Fußball, der hat da richtig Bock drauf, auch diesen Sport zu verstehen und da ganz tief in die Materie einzutauchen. Das sagt ja auch Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, sagt eben auch Nico Kovac, dass das ein echter Ansprechpartner ist und ein faszinierender Typ, faszinierender Fußballer. Ich sehe ihn sehr gerne. Ich weiß, manch einer, der sagt, er ist mir zu langsam und was weiß ich nicht, aber ich finde, Pascal Groß ist schon ein Konstrukteur einer Mannschaft und eines Spielstils und der macht das gerade in den letzten Wochen sehr gut und sehr interessant.
Du hast recht, wenn du sagst, es ist nicht ganz untypisch, was natürlich den verlängerten Arm Führungsspieler Runden angeht, mit denen Trainer sprechen. Ich finde trotzdem aber, als Trainer gehört ja auch etwas dazu, eine taktische Umstellung durchzuführen, weil dann auch die Spieler ihm sagen, wir fühlen uns in der Variante besser. Und dass das ein Trainer auch zugibt und dann sagt, wir haben auch mit der Mannschaft darüber gesprochen und am Ende die Entscheidung getroffen. Weil ich habe auch schon in der Vergangenheit Trainer erlebt, die nie so richtig zugeben wollten, dass sie mit anderen Spielern über taktische Maßnahmen sprechen, weil sie ja der Trainer sind, weil sie ja die Entscheidung treffen und nicht irgendwie reingefunkt oder reingesprochen werden wollen. Deswegen Thomas wollte ich das zumindest sagen.
Ja, Thomas Reis ist das bei Schalke mal richtig um die Ohren geflogen. Ne? Da wurde es ihm dann vorgeworfen, dass er da auch ganz offen mit der Mannschaft kommuniziert hat. Und da hieß es dann am Ende, Thomas Reis hätte keinen Plan so ungefähr. Ne? Ist dann auch für Trainer durchaus ein dünnes Eis, wenn sie anfangen, die Spieler auch an Entscheidungen partizipieren zu lassen. Aber ich finde das ja in der heutigen Zeit, ist das auch einfach richtig, dass man da nicht als der Diktator sich auf den Platz stellt und sagt, so wird's gemacht und wer meint, es muss anders gemacht werden, der kann mich mal. Das funktioniert heutzutage auch gar nicht mehr. Dafür hast du auch einfach zu emanzipierte Spieler, die auch klare Vorstellungen haben. Aber du hast auch andere Spieler, die sagen, alles klar, Trainer, das ist mir egal. Du sagst, wir machen und dann müssen wir halt gucken, ob es gut wird. Aber es gibt halt auch schon viele Spieler, wie eben, kommen wir zurück zu Pascal Groß, die sich dann darüber viele Gedanken machen. Einer, der vielleicht glücklich ist, dass er nicht in dem Geheimrat ist, ist Niki Süle. Der hat einen hohen Stellenwert in der Mannschaft. Das hat man auch gemerkt. Nachdem er jetzt wieder Spiele bekommen haben, haben sich viele Spieler teilweise auch ungefragt nach den Spielen hingestellt und gesagt haben, hey, schön, dass der da ist, schön, dass der wieder auf Niveau ist. Der kann wirklich ein ganz wichtiger Spieler für uns sein. Hat er ja auch Nico Kovac mal bestätigt, dass er in Niki Süle eigentlich einen der besten Innenverteidiger Deutschlands sieht, wenn er in Form ist, wenn er fit ist. Und ich finde, dass die Ansätze zeigt er gerade richtig stark, auch gegen Gladbach. Diese Bälle, die eben von Nico Schlotterbeck gerade fehlen, weil er ja verletzt ist, aber diese Bälle von hinten raus, hart, flach, in den Fuß, mal eine Verteidiger das machen und können. Und das zeigt er jetzt wieder in Ansätzen, was er was er da kann und was er können könnte, was sie in Dortmund auch von ihm für das Gehalt, was sie ihm zahlen, erwarten. Mhm. Und da bin ich echt gespannt, ob der nochmal den richtigen Bogen bei Dortmund auch unter Niko Kovac kriegt.
Ich finde vor allen Dingen geil, Jesko, dass er spricht ja nicht so oft, wenn er aber nach dem Spiel mal Interviews gibt, sind die immer ehrlich, ne? Und da wird nicht drumherum geeiert. Nach dem Barcelona-Spiel hat er klipp und klar gesagt, dass er selten Spiele erlebt hat, in denen wir so füreinander eingestanden sind. Er hat über seine Leidenszeit gesprochen, wie schwer das für ihn war, aber dass er keiner ist, der dann anfängt, irgendwie rumzumosern, sondern Gas gibt und die Situation irgendwie versucht anzunehmen. Das ist schon immer sehr erfrischend, weil der irgendwie, er ist halt er und das finde ich irgendwie geil. So auf der einen Seite kannst du sagen, er ist halt er und isst trotzdem Burger und Pizza nach dem Spiel. Ist das so gut? Nee, wahrscheinlich nicht, aber er verbiegt sich da nicht. Trotzdem glaube ich, er ist ja auch so eine Art Abgangskandidat oder auf einer Liste, wenn was passieren würde, dann können Sie sich vorstellen, ihn auch abzugeben. Trotzdem wissen Sie auch, wenn der mal in Schwung kommt, wenn der fit ist, dann ist das ein Top-Innenverteidiger und ja. Deswegen ist er in einer Liste, die intern auch erstellt wird, jetzt nicht oben bei Abgangskandidaten, sondern recht weit unten angesiedelt, weil sie da schon noch den Glauben haben und die werden nach der Saison auch nochmal ehrliche Gespräche führen, sagen sie immer, wir führen ehrliche Gespräche, ja, und dann zumindest auch so ein bisschen versuchen rauszuhören, ey, in welche Richtung geht das jetzt, Niki? Können wir auf dich zählen? Können wir auf dich setzen? Können wir mit dir rechnen? Weil das meinte auch Sebastian Kehl, das ist für uns natürlich auch nicht nur für Niki, aber auch für den BVB keine einfache Zeit war und ist, weil sie ihn nun mal für viel Geld verpflichtet haben, zwar ablösefrei, aber es ist ein Handgeld geflossen, ein sehr hohes Gehalt, ja. Sie haben in ihn gesetzt, vertraut, darf es auch nicht vergessen, der kam vom Rivalen, vom FC Bayern München, wo einige Leute schon im Vorfeld meinen, oh, wenn der bei den Bayern keine Zukunft hat, ist das dann einer für den BVB. Deshalb auch aus Dortmunder Sicht natürlich ein ganz heißes Thema, was Niklas Süle angeht. Jesko. Und dann können wir überleiten zu einem Transfer-Thema. Direkt ins Transfer-Update, wo wir natürlich auch immer montags und freitags, wisst ihr ja, um 18 Uhr viele Themen auch zu Borussia Dortmund haben, weil das natürlich neben den Bayern einfach der Verein ist, der am meisten interessiert. Das ist einfach so. Da haben wir drüber berichtet, auch der Kollege Florian Plettenberg, dass Robin Koch ein Thema bei Borussia Dortmund ist. Koch, Innenverteidiger, deutscher Nationalspieler bei Eintracht Frankfurt, 28 Jahre ist er alt, hat noch einen Vertrag bis 2027. Aber, und das macht's interessant, er hat eine Ausstiegsklausel, die bei rund 18 bis 20 Millionen liegt, also ähnlich wie bei Serhou Guirassy. Auch Waldemar Anton hat eine Klausel und genau, bislang war jetzt so die Information.
Klauseln können sie in Dortmund.
Klauseln können sie in Dortmund, auch Nationalspieler oder Bundesligaspieler holen können sie in Dortmund auch. Deswegen, das Thema ist jetzt nicht mega heiß aktuell, es gibt ein Gedankenspiel, der ist auf einer Liste, natürlich müssen sie sich mit einem Nationalspieler vom Format wie Koch dann einfach beschäftigen. Das ist Fakt. Es sind natürlich auch andere Vereine, die an Koch dran sind. Gerade so Leipzig, Leverkusen kann ich mir irgendwie vorstellen, dass da vielleicht nochmal ein Türchen aufgeht. Trotzdem, Jesko, haben wir ja auch im Vorfeld des Podcasts in unserer Vorbesprechung so ein bisschen drüber diskutiert, kann man die Sinnfrage stellen. Und da hast du eine Sinnfrage von einem Hörer, richtig?
Ja, genau. Martin Capone.
Martin Capone. Verdacht. Schöne Grüße, Martin. Ich kenne ihn. Er schreibt oft. Das finde ich gut. Treuer Hörer.
Ja, stimmt. Ja, absolut. Er stellt halt genau diese Sinnfrage. Ne? Also macht es Sinn, jetzt wirklich einen Robin Koch dazu zu holen, wenn du einen Süle, einen Can, einen Schlotterbeck, einen Anton hast. Und das sind alles vier Jungs, die hervorragend Innenverteidigung spielen können.
Und einen Benze Baini auch noch, ne? Der auch noch Innenverteidigung spielen kann.
Den du als Backup hast, du hast auch Pascal Groß am Ende als Backup auf der Position, du hast auf dieser Position Stand jetzt schlichtweg keinen Bedarf. Ne? Aber machen wir mal ein Worst-Case-Szenario, du behältst deinen Bart und Borussia Dortmund spielt nicht international und Conference League, auch wenn du deinen Bart verlierst, zähle ich jetzt tatsächlich, da zahlst du drauf
am Ende du drauf,
bei der Conference League. Mhm. Und auch bei der Euroleague musst du schon ordentlich weit kommen, um da richtig Geld mitzunehmen. Dann bist du natürlich auch gezwungen, um Spieler loszuwerden. Und jetzt kommen wir nochmal zu Niki Süle. Der verdient 12, 13, 14
12 bis 14.
Millionen Euro im Jahr, relativ straight auch, ohne große Leistungsklauseln da drin. Da musst du dir halt überlegen, werde ich den los, weil ich einfach das Gehalt nicht mehr stemmen möchte, dann muss ich natürlich auch irgendwann nachdenken und sagen, okay, dann müssen wir natürlich aber auch diese Position wieder auffüllen und dann auch mit Qualität. Und dann könnte ein Robin Koch natürlich schon ein Thema werden. Auch Emre Can geht ins letzte Vertragsjahr beim BVB. Auch er durchaus ein Kandidat, wo man sich im Sommer mal hinsetzen könnte und sagen könnte, Emre, es läuft jetzt super, aber wie geht's weiter? Ne, gehen wir wirklich ins letzte Vertragsjahr? So wie sie alle beteuert haben, sie werden da alle ganz entspannt. Aber das müssen sie sich halt auch im Sommer dann mal wirklich überlegen. Und dann macht es natürlich Sinn. Und dann sind wir auch bei diesem auf dem Zettel haben. Ne? Natürlich muss Sebastian Kehl Spieler auf dem Zettel haben, die er im Zweifelsfall ansprechen kann, die er im Zweifelsfall schon angesprochen hat. Weil du gehst nicht im Juni, Juli oder August dahin und sagst, ey Robin, hättest du nicht Bock? Ne? So funktioniert das einfach nicht. Sondern du musst ja eine Vorausplanung machen, auch im Kader, auch bei Spielern. Und musst halt gewisse Szenarien dir aufzeigen und musst auch für gewisse Szenarien, und das ist der Job von Sebastian Kehl, das ist der Kernjob eigentlich von Sebastian Kehl, musst du, wenn Lars Ricken kommt und sagt, so pass auf, was machen wir denn, wenn der Can weggeht, oder was machen wir denn, wenn der Süle weggeht, oder was machen wir, wenn der Schlotterbeck weggeht, was machen wir denn dann? Und dann muss halt Sebastian Kehl nicht sagen, ah, oh, da muss ich mal eben gucken, sondern da muss er sagen, ich habe die Idee, ich habe die Idee, ich habe die Idee.
Hast du, finde ich, perfekt zusammengefasst, weil es eben zwei Spieler gibt mit Niki Süle, wo du noch nicht zu 100% weißt, wie die Zukunft aussieht. Und gleiches gilt für Emre Can. Da haben wir auch berichtet, die Tendenz geht dahin, das eine Jahr mit ihm nochmal weiterzumachen, ohne zu verlängern. Und da hat natürlich auch Emre Can im Sommer das gute Recht zu sagen, hey Leute, ich bin euer Kapitän, ich spiele jetzt eine gute Rückrunde. Ich habe vielleicht auch ein paar gute Karten aus seiner Sicht, aus verhandlungstechnischer Sicht zu sagen, verlängert doch nochmal um ein weiteres Jahr oder vielleicht auch um zwei mit mir. Könnte mir aber nicht vorstellen, dass der BVB das macht. Also weißt du da jetzt aktuell auch nicht, in welche Richtung das final gehen könnte. Und deshalb ist es klar, dass du dich mit Robin Koch beschäftigst. Ich kann mir schon vorstellen, Waldemar Anton als zentralen Abwehrspieler, das hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen gegen Gladbach, wenn der zentral spielt, an der Seite vielleicht dann ein Schlotterbeck oder ein Robin Koch, das kann schon absolut funktionieren. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass die Dortmunder, sie beschäftigen sich mit ihm, dass sie aber vielleicht eher, wenn es denn zusammenbleibt mit Süle, mit Can, mit Bensebaini und Anton, sie da jetzt keinen Bedarf haben und wenn, dann eher nach einem jüngeren Spieler gucken sollten, à la Kategorie Dejan Huijsen, an dem war ja Sebastian Kehl sehr, sehr stark interessiert, der wollte den holen, jetzt hat er eine Klausel und ist bei Bayern, ist bei Real Madrid auf einmal ein Thema. So ein Spieler von dem Format, irgendwie 19, 20 Jahre alt, entwicklungsfähig, den nochmal reinzuholen, das würde ich dann am Ende doch eher für sinniger finden. Aber you never know, in welche Richtung das beim BVB und auf dem Transfermarkt geht, Jesko. Weiteres verrücktes Transferthema, was wir aufgemacht haben am gestrigen Montag. Sind wir am Montag? Ich weiß manchmal gar nicht, was für Tage wir haben. Naja, es war der Montag, das ist Wahnsinn. Kennst du das, wenn du so... Ich glaube, bei uns als Sportreporter, weil wir auch zwei Tage unter der Woche oft mal frei haben und am Wochenende arbeiten, manchmal ist Montag und ich gefühlt haben wir Mittwoch oder Donnerstag bei mir. So, ja, ne?
Und dann auch noch in so Feiertagswochen, wo die Wochen eh noch schneller rumgehen, da weiß ich manchmal auch gar nicht mehr, wo ich bin. Aber wir sind, wir zeichnen an einem Dienstag auf und gestern war Montag und da ging
für den Reminder.
Um Julian Brandt und jetzt du.
Genau, um Julian Brandt. Haben wir tatsächlich schon länger auch im Rechercheteam das Thema liegen, dass sich tatsächlich Werder Bremen mit ihm beschäftigt. Konkret gesagt Ole Werner, der Trainer der Hanseaten, der mal intern auch vorgeschlagen hat, ey Leute, Julian Brandt, wir müssen uns um diesen Jungen kümmern, beschäftigen, vielleicht auch mal Kontakt aufnehmen zur Familie. Interessant wird die Geschichte dadurch, dass mir Julian Brandt mal vor 2,5 Jahren in einem Interview in Marbella, damals war ich noch bei Sport1, verraten hat, ey Patrick, Saudi-Arabien, China, das ist alles nichts für mich. Wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, zu Werder Bremen zu gehen, nach BVB, dann ist das durchaus ein Thema für mich. Besondere Beziehung hat er dahin. Er hat ja noch nie für Werder gespielt, für Bockfelde und für Oberneuland, aber nie für die Grün-Weißen. Seine Family wohnt da noch, sein Papa Jürgen. Deshalb ist es ein Herzensthema für Julian Brandt, auch wenn er von sich aus eigentlich noch sagt, ey, ich muss oder ich würde ganz gerne noch mal auf Top-Niveau Fußball spielen, am liebsten noch mal in der großen Liga. Nur, das war letzten Sommer schon so, das ist auch aktuell so, die Top-Angebote, die flattern jetzt auch nicht so einfach rein. Gerade mit dem Gehalt, was er hat, 8 bis 9 Millionen Euro, gerade mit der
Leistung, die er zeigt, ne?
Leistung, die er gerade zeigt, genau. So, aber ich finde schon, dass das, wenn wir mal weiterspinnen, Werder hat schon einige Dinge möglich gemacht, Naby Keita, Max Kruse, Transfers, wo du vielleicht vorher gedacht hast, Alter, wie zaubern die das Ding jetzt gerade aus dem Hut?
Ich finde schon, Jesko, hat geklappt, beides.
Ja, hat beides auch richtig gut geklappt. Ganz einen Daumen nach oben, Mann, ja, genau. Ich glaube schon, ohne dass ich Julian Brandt da jetzt reinsingen möchte bei Werder Bremen, ich bin ein bisschen bei Lothar Matthäus. Der hat, unser Sky-Kolumnist und Experte, hat zu der Nummer tatsächlich gesagt, dass er Julian Brandt sich da durchaus vorstellen könnte und hat ganz gute Worte gefunden, wie ich finde, ganz schöne, indem er gesagt hat, Geld hat er genug verdient, den Schritt zurück fände er gar nicht so schlecht. In Bremen kann er zeigen, dass es nach wie vor in der Bundesliga klappen kann und dass es eine gute Adresse ist, ein ruhiger Verein, bei dem er einfach der sein kann, der er sein möchte. Und ich finde die Idee schon irgendwie charmant. Ich meine, er ist 28 und ich finde jetzt Werder Bremen, wenn die nach Europa kommen, ist es jetzt auch nicht der krasse Abstieg oder Rückschritt. Natürlich ist es ein Rückschritt, ist ein anderer Verein als der BVB, aber ich finde schon, dass es irgendwie seinen Charme haben könnte. Ich bin auf deine Meinung total gespannt, Jesko. Oder sagst du, ey, hör mal, der hat da gar nichts zu suchen.
Ich liebe solche Geschichten. Ich frage mich auch manchmal tatsächlich, ob Fußballer nicht doch manchmal mehr, ich habe ja vorhin darüber abgelästert, dass die immer nur Geld verdienen wollen, was ja auch ihr Job ist, ist auch gar kein Lästern. Ne? Das ist ihr, ja, Job. Ja. Aber ich mag ja solche romantischen Geschichten, solche Ich-komme-noch-mal-zurück-Geschichten, wobei er ja, wie du richtig gesagt hast, nie in Bremen selber gespielt hat, ist zwar da geboren, aber hat eben beim FC Oberneuland, was ja so ein bisschen der Konkurrent in der Region ist, gespielt, ist dann ja auch relativ schnell nach Wolfsburg gewechselt und dann über Leverkusen nach Dortmund. Ich fände es super romantisch. Mir fehlt tatsächlich die finanzielle Fantasie dafür, dass Werder Bremen diesen Transfer stemmen kann mit allen Nebengeräuschen, die dazugehören. Weil du hast es auch vorhin schon richtig gesagt bei Süle, ne? Wenn der, selbst wenn er ablösefrei wechseln würde, dann sieht halt Dortmund kein Geld, aber dann sieht halt Brandt noch Geld. Und ich kann mir vorstellen, dass das Paket für Werder Bremen Stand jetzt noch zu groß ist, viel zu groß ist. Dass ein Trainer sagt, den hätte ich gerne, das kann ich hundertprozentig verstehen.
Ja, absolut. Übrigens, weil du gerade hier über Borgfeld heißt nicht Borgfelde, ne, sprichst, der Jürgen Brandt ist ja sein Papa und auch sein Berater, der auch dann natürlich in diesem Stadium jetzt Gespräche führt, auch wie wir es gehört haben, mit einigen Beratern, um ein bisschen auszuloten, kommt da ein Verein, kommt da keiner, ich meine, das ist dann auch sein Job. Der ist immer sehr zurückhaltend und gibt eigentlich nie Informationen preis. Natürlich versuchen wir ab und an mal rauszufinden, ey, warum ist der verletzt, spielt der, kann der, da sagt er nie was. Aber letztens hatte er mir mal geschrieben auf eine Frage und da musste ich schmunzeln. Alles gut bei mir, vielen Dank der Nachfrage, blablabla. Und hat er gesagt, dazu kann ich Ihnen nichts sagen, das ging um irgendein Thema. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben heute Abend mit der Ü32 des SC Borgfeld 7-0 gewonnen. Das können Sie gerne so berichten.
Gute Antwort.
Anna hat er gesagt, es ist doch allseits bekannt, dass ich Trainer der Ü32 bin vom FC Borgfeld. Da muss man beide irgendwie lachen und schmunzeln und dann war es gut. Also da sieht man, wie die verwurzelt, die natürlich da oben noch im hohen Norden sind, ja. Die Familie Brandt. Die fand ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ja. Ja, sehr gut.
Gut. So, also Julian Brandt haben wir jetzt nach Bremen gesungen.
Ja.
Wo singen wir jetzt Serhou Guirassy hin?
Wir singen ihn dahin, dass er in Dortmund bleibt, würde ich sagen, weil ich finde, dass Serhou Guirassy
macht Spaß, ne?
Richtig geil. Spaß macht, oder Jesko? Auch jetzt am Wochenende wieder.
Auch wenn du ihn auf dem Feld beobachtest, ist das halt wirklich auch einer, der vorweggeht. Das ist eben nicht nur der da vorne drin steht und sagt, schießt mir mal den Ball zu, ich knipse den dann vielleicht mal rein. Der geht richtig mit, ne? Der pfeift auch die Leute, der hat auch den armen Maxi Bayer angepfiffen übrigens. Der konnte schon nicht mehr richtig laufen. Das hat Guirassy, glaube ich, auch nicht so richtig mitbekommen und hat den angepfiffen, warum er da jetzt nicht ins Pressing geht. Und dann hat sich Maxi Bayer erstmal hingesetzt nach dem Motto, Junge, ich kann überhaupt nicht mehr laufen. Und das war natürlich vielleicht ein bisschen drüber dann von Guirassy, aber ich finde es grundsätzlich, finde ich sowas ja super, dass einer da eben Leben reinbringt und mitgeht und wirklich diese Gewinnermentalität, die sie in Dortmund, die ihnen einfach zu oft abgegangen ist in der Vergangenheit, da voll drin lebt und eben auch liefert. Ne? Ja. Du kannst auf dem Platz rumbrüllen, wie du willst. Wenn du nicht lieferst, dann hört dir keiner zu. Girassi liefert und ist ja ein unersetzbarer Teil dieser Mannschaft geworden.
Ja, 29 Tore und 8 Assists, unglaubliche Zahlen von Girassi in der Königsklasse, ja ganz vorne dabei. Wir haben den auch im letzten Podcast schon mit Lob überhäuft, das völlig, völlig zu Recht. Wir haben jetzt, das ist jetzt auch kein Grund, um hier Unruhe zu stiften, wie das manche Leute sagen. Natürlich ist es dann auch in unserem Transferteam natürlich auch irgendwo unser Job, rauszufinden. Das ist doch interessant zu wissen.
Aber das sind ja die Fakten, die es gibt. Es ist ja nicht so, dass ihr euch da was zusammenreimt im TU-Team und dann mal schaut, ob es vielleicht stimmt, sondern das ist ja recherchiert und daher ein Fakt.
Genau, es ist ein Fakt, dass Sergio Girassi eine Ausstiegsklausel hat, die nach der Club-WM greift und die nur für einen ganz, ganz kleinen Kreis an Mannschaften eben gültig ist, die darauf Zugriff haben. Und haben wir lange recherchiert. Mittlerweile können wir sagen, welche das sind. Es sind die beiden englischen oder die beiden spanischen Schwergewichte, Real Madrid und der FC Barcelona. Und das sind die 5 englischen Vereine, Manchester United, City, Chelsea, Liverpool und der FC Arsenal. Das ist ein bisschen überraschend gewesen, denn Seru hätte sich ja auch aussuchen können, neben Milan und Atletico zu den Gunners zu gehen, hat sich damals für den BVB entschieden. Trotzdem hat der Verein offenbar so einen Reiz, dass er und sein Management gesagt haben, den nehmen wir noch mit auf in diese elitäre Liste an Mannschaften, die ihn verpflichten könnten. So eine Ablöse von bis zu 75 Millionen Euro steht da ja im Raum für Girassi. Das ist jetzt erstmal der Fakt und dann haben wir uns mal grundsätzlich angeguckt, weil ich das Spielchen ganz interessant finde, zu welcher Mannschaft der denn überhaupt passen könnte, abseits von Borussia Dortmund. Das haben wir gemeinsam mit den Kollegen von Create Football gemacht, Jesko, und da finde ich es ganz interessant. FC Barcelona, haben sie gesagt, würde natürlich passen. Klar haben sie da Lewandowski, aber so als Wandspieler, gerade so dieses Umschaltspiel von Hansi Flick, der auch Kombinationsspiel, um in die Box zu gelangen, ein Stück weit macht. Du hast Top-Vorbereiter mit De Jong, Pedri, Gavi. Das würde passen, sagen sie. Sie sind natürlich auch der Meinung, dass zu City, abseits von Haaland, da haben sie ja keinen richtigen Backup, das grundsätzlich passen würde. Ja, der Guinea liebt es, der Verwerter in der Box zu sein. Und das ist exakt das, was ein dominantes Team wie City braucht. Also das war grundsätzlich so der Schlüssel, dass Girassi zu einem dominanten Team natürlich wunderbar passen würde. So, ne? Das fand ich, waren schon ein paar interessante Punkte, die so rausgesucht haben. Jetzt gerade bei Liverpool, die viel auf Tempo und Umschaltspiel über die Flügel legen, Wert legen, gerade auch mit Mo Salah, ist das jetzt vielleicht ein System, wo es eher nicht hinpassen würde.
Aber spielt Dortmund auch gerade, wenn man ehrlich ist. Ne? Es funktioniert ganz ordentlich.
Spielt Dortmund auch gerade, ist richtig. Ich finde ja auch, dass er, da kommt es, oder es kommt ihm manchmal zur Unruhe, dass immer gesagt wird, er ist nur so dieser Ziel- und Wandspieler vorne drin, weil ich finde ihn schon auch ein bisschen kompletter. Er nimmt Bälle an, er lässt sie abtropfen und klatschen. Er bereitet auch mal das ein oder andere Tor vor. Wie gesagt, 8 Assists in dieser Saison, hat die ein oder andere Flanke vom Halbfeld gehabt, die er reingibt. Er kann Kopfball, er kann Elfmeter, also ist schon ein kompletter Spieler, finde ich.
Und wie gesagt, das Spiel finde ich manchmal auch ausbaufähig, bin ich ehrlich. Also gerade so, dass die kurzen Pässe, die hoppeln mir manchmal zu sehr und kommen dann auch nicht an. Und das ist dann auch oft in einem Bereich, wo du eigentlich einen klaren Ball spielen musst, wo du ihn nicht verlieren darfst. Aber das sind jetzt Details. Nur mal beweisen, dass wir auch wirklich dahin schauen und ein bisschen was sehen und nicht nur Spieler loben.
Ja. Total. Also wie gesagt, wir haben das Spielchen mal gemacht, uns mal angeschaut, zu welcher Mannschaft er passen könnte. Dazu haben wir auch parallel auf skysport.de einen Text. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, Sorge haben müsst ihr BVB-Fans nicht nach allem, was wir hören, denn Girassi plant nicht seinen Abflug. Er rechnet es den BVB-Bossen sehr hoch an, dass sie ihn, wir erinnern uns, er hatte ja eine Knieverletzung im Sommer, trotzdem verpflichtet haben, an ihn geglaubt haben, ihn zu einem Top-Verdiener auch mitgemacht haben und diesen Transfer durchgezogen haben. So. Und der BVB wiederum weiß natürlich auch, was sie an Girassi haben und dass sie bei einem Verpassen des internationalen Geschäfts eher andere Spieler als Verkaufskandidaten sehen als Sergio Girassi. So, ne? Trotzdem kommt ein Verein um die Ecke, bietet 75 Millionen Euro, ist bereit, das zu machen. Wenn wir natürlich ein Thema haben im Sommer, das ist völlig klar. Wie gesagt, geplant ist es von keiner Seite aktuell, Jesko. Und ich glaube auch, dass der Schritt auch zu früh wäre für Girassi.
Ja, wobei also, der ist 29, ne? Also irgendwann muss er den Schritt machen. Barcelona ist natürlich auch so, da spielt Lewandowski, der ist 36, der wird dieses Jahr 37, der wird auch nicht mehr ewig da vorne bei denen auf dem Niveau mitspielen, ne? Aber
Ja, ja. Ich meine zu früh, weil ich, so wie ich Serhou Guirassy kenne, glaube ich nicht. Du hast recht, er ist 29, aber er ist jetzt auch nicht ein Typ, der nach einer Saison sofort, wo es ja mal halbwegs gut dann, wobei die Stuttgart-Saison hat auch gut funktioniert für ihn, sonst wäre er nicht nach Dortmund gewechselt, ist jetzt, glaube ich, kein Typ, der sofort wechselt. Da kommen aber die Stuttgart-Fans sofort wieder und sagen, ja, hat er in Stuttgart auch gemacht, bla bla bla, und dann war der weg.
Gut. Also, ja. Also halten wir fest, Serhou Guirassy hat die Auswahl aus lauter Top-Clubs und Manchester United.
Ja, wenn du es so willst, ja. Genau.
So.
Finde ich gut, aber ganz ehrlich, Jesko, ich würde die auch immer reinnehmen. Ich finde, das ist ein Verein meiner Kindheit, wo Scholes, wo Beckham, da haben ja Spieler gespielt, Giggs, Neville, Stamm. Das ist schon immer noch einer der größten Vereine der Welt. Ja. Also
Wahnsinn. Also
wenn die irgendwann mal halbwegs in die Spur kommen, ist das ein Verein mit so viel Wucht. Also ich kann das schon verstehen, dass die Spieler den Verein auch immer noch mal ganz gerne auf ihrer möglichen Liste für die nächsten Jahre haben. Naja, da wollte ich nicht reinfunken. Aber du hast recht. Grundsätzlich. Top-Vereine und United.
Und United, genau.
Ja. Wie machen wir weiter?
Vielleicht müssen sie ihn verkaufen, wenn sie es nicht nach Europa schaffen. Ne, das ist natürlich schon eine Budgetfrage. Kommen wir auch vielleicht, wir verschmelzen die Themen jetzt mal ein bisschen, weil es kommt ja auch die Clubweltmeisterschaft. Und da kannst du halt auch nochmal richtig Geld verdienen. Wenn du die gewinnst, der Pokal, oder das ist fast so eine Scheibe. Ich muss mir das nochmal anschauen. Ich habe schon ja fast vergessen, wie der aussieht.
Der sah ganz schön groß aus, ne? Der ist riesig.
Pokal. Der sieht übrigens riesig. Auch lustig. Mal eine kleine Anekdote. Aha. Die haben also tatsächlich eine Leinwand gebaut, wo FIFA Club WM draufsteht, die sie hochgehalten haben, als sie den Pokal dahinter auf einem extra für diesen Pokal fabrizierten Würfel gestellt haben. Und dann nehmen sie die Leinwand weg und dann steht da der verhüllte Pokal. Und dann haben sie ihn enthüllt. Also ich habe gedacht, Leute, ihr hättet doch einfach den verhüllten Pokal da reinstellen können und dann wäre es auch gut gewesen. Das fand ich ganz nett, ja. Aber das ist halt tatsächlich eher eine Scheibe, eine goldglänzende Scheibe.
24 Karat Gold, Jesko, ne?
Ja, die haben auch richtig drauf aufgepasst. Man durfte sich zwar damit fotografieren lassen, aber man durfte ihn nicht anfassen. Und wenn du auch nur zu nah an das Ding rangekommen bist, hat sofort der Sicherheitsmann gezuckt. Und der hatte ungefähr die Statur vom Sicherheitsmann von Lionel Messi. Also da gehst du dann lieber wieder einen Schritt weg von dem.
Gab es keinen Goldraub? Der Goldraub von Dortmund?
Es gab keinen Goldraub. Nee. Und das in Dortmund, ne? In der Stadt, wo du wahrscheinlich auch sofort einen Schmelzofen findest. Ja. Aber wurde nicht geklaut. Und Lars Ricken hat halt da auch nochmal klar gesagt, wie ernst sie diesen Wettbewerb nehmen, dass sie schon deutlich erwarten, dass sie über die Vorrunde und dann eigentlich auch übers Achtelfinale hinauskommen. Im Achtelfinale, wenn es doof läuft, könnte dir schon Inter Mailand blühen. Aber dann halt im Viertelfinale, wenn du dir den Turnierbaum anguckst, dann warten da sowas wie Real Madrid und Manchester City, die dieses Turnier wahrscheinlich auch relativ ernst nehmen, weil du halt wirklich 50 Millionen plus damit raustragen kannst. Und das ist dann wieder etwas, was dem BVB natürlich zugutekommt, wenn dir perspektivisch in der nächsten Saison die Champions League-Einnahmen flöten gehen, dass du da halt Geld mit rausnimmst, um so dein Budget, was du eigentlich mit Champions League geplant hast, einigermaßen aufrechterhalten kannst. Nicht ganz natürlich, aber zumindest nicht so runterdampfen musst, wie es bei der Teilnahme zum Beispiel an der Europa League der Fall wäre.
Ja, und was wir bei diesem Wettbewerb ja nicht vergessen dürfen, weil alle Leute immer sagen, ja, wo ist die ganze Kohle hin? Wir haben doch Geld, wir spielen bei der Club-WM mit und ne? Das ist ja so, dass das bilanztechnisch ins nächste Jahr reinkommt. Das heißt, du kannst ja jetzt, wenn du dich da hinsetzt und jetzt einen Umbruch planst und auf Spieler vielleicht gehen willst oder holen willst oder kaufen willst, dann kannst du ja nicht sagen, ja, wir spielen ja bei der Club-WM und auch da könnten wir vielleicht in das und das Halbfinale einziehen und könnten vielleicht hier und die Einnahmen haben. Du musst ja konservativ planen mit 40 bis 50 Millionen Euro an garantierten Einnahmen. Du hast 25 Millionen ausgegeben oder wirst sie ausgeben für Jan Koto. Das ist quasi fix. Du wirst sechs bis sieben für Daniel Svensson. Damit fehlt schon mal ein bisschen was an Kohle. Und wenn du nicht die Champions League spielen wirst, wo der BVB, ein Verein wie Borussia Dortmund, der Top-Gehälter zahlt, ja, das darf man auch immer nicht vergessen. Alle reden immer von den Engländern. Der BVB hält, was Gehälter angeht, mit vielen englischen Top-Clubs mit, weil in England werden nicht immer die Mega-Gehälter bezahlt. Das ist natürlich bei den Top-3-Vereinen der Fall, aber In der Regel ist der BVB da auch schon ganz, ganz oben dabei. Das heißt, dieser ganze Kader ist so auf Champions League ausgelegt, nicht auf Euroleague. Wenn du diese Einnahmen also nicht hast und diese 100, 120 Millionen Euro in der Champions League, die der BVB in der Regel eingenommen hat die letzten Jahre pro Saison, wenn du die nicht hast, dann fehlt dir so ein großer Batzen Geld. Und das wurde uns jetzt auch nochmal bestätigt, dass du eine Art Verkaufszwang hast, nicht nur bei einem Europa aus, sondern auch, wenn du nicht in der Champions League spielst, sodass Sebastian Kehl oder Lars Ricken erstmal Spieler loswerden müssten, um dann wiederum zu reinvestieren. Und das wurde ja auch schon mal zitiert, hier und da und auch unter euch heiß diskutiert, habe ich auf Twitter und in den sozialen Netzwerken gesehen, weil ich die Aussage mal getätigt habe. Ich glaube, dass der BVB keine 30, 35 Millionen Transfers tätigen wird, wenn sie nicht in die Champions League kommen, sondern eher diese Svensson-Transfers, 10, 11, 12, 15 Millionen. Das wird, glaube ich, der Weg sein müssen. Und das ist vielleicht für viele nicht so leicht zu verstehen. Ich bin jetzt auch kein Finanzexperte und Bilanz irgendwie, wie sagt man, Bilanz, also ich kann das alles
Buchhaltung.
Nicht. Wenn, Buchhaltung.
Hasse Bilanzbuchhaltung.
Ich hasse Steuern, ich hasse,
ich auch.
Mag ich gar nicht, Jesko, da kriege ich, ist gar nichts für mich.
Bürokratie generell ist sehr schwer und ich muss gerade mein Visum übrigens für die Club-WM machen und das online zu machen, ist nicht meine Stärke. Aber das liegt auch nicht an mir. Aber jetzt driften wir ab.
Ich muss ein Visum für Saudi-Arabien machen, weil ich zu den Champions League Viertelfinal spielen wollte, die jetzt am Wochenende stattfinden. Ich habe da gestern, glaube ich, 4 Stunden mit verbracht und habe abgebrochen, weil ich irgendwann gesagt habe, was soll das?
Ich bin seit einer Woche an diesem Visum dran, um das zu beantragen. Es ist schwierig. Und das Problem sitzt in dem Fall nicht vor dem Computer, wie man ja immer so schön gerne sagt, sondern es ist wirklich, ich habe mich informiert bei anderen wirklich, ob ich irgendwas falsch mache, aber nein, ich mache nichts falsch, es ist einfach scheiße. Aber jetzt funktioniert's und ich werde zur Club-WM reisen dürfen.
Kriegst du auch Esther oder nicht? Geht doch easy, oder? Geht das nicht?
Nee,
das
reicht aber nicht.
Okay.
Ja, das reicht nicht. Deswegen. Mhm. Aber Details. Ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende der heutigen Folge.
Ja.
Und zwar mit einem, der kein Geld kostet. Der auf dem Markt ist.
Ja.
Kevin De Bruyne. Da habe ich eine Menge Nachrichten bekommen, die sofort gesagt haben, Moment, den könnten wir doch eigentlich nehmen.
Mhm.
So, aber das Paket.
Eigentlich eine schöne Idee, ne?
Ja, finde ich auch. Sehr charmante Idee. Bin ich gespannt, wo der am Ende landen wird. Bin gespannt auch, auf welchem Niveau er noch spielen kann. Bin gespannt, wo er Bock drauf hat. Auch den sehe ich persönlich nicht so richtig in Saudi-Arabien.
Mhm.
Vielleicht geht er nochmal zurück nach Belgien. Vielleicht geht er auch in die Bundesliga. Ich hätte Bock, den nochmal ein Jahr oder zwei in der Bundesliga zu sehen. Ich liebe ihn. Er ist ein fantastischer Fußballer. Wirklich ein fantastischer Fußballer. Den ich mir gerne nochmal angucken würde. Ich habe nicht das Gefühl, dass er einer für den BVB ist, aber ausschließen würde ich es auch nicht.
Der übrigens auch mal, Jesko, ne, eine Leihe gemacht hat zu Werder Bremen von Chelsea damals.
Von Chelsea.
Ich finde, das ist immer das perfekte Beispiel, auch für jüngere Spieler.
Ja.
Macht mal so einen Schritt und werdet später ein Weltstar und denkt nicht immer daran, vielleicht gleich schon den ganz, ganz großen Durchbruch irgendwo zu schaffen.
Und kurzer Funfact, nach dieser Leihe war er wo auf dem Zettel? Beim BVB. Und zwar ganz oben. Und Jürgen Klopp hat sich später richtig geärgert, dass sie ihn nicht geholt haben.
Mhm.
Dass er dann nach Wolfsburg gegangen ist und dann aus Wolfsburg zu Man City.
Mhm. Ja, also ist auf jeden Fall ein charmantes Gedankenspiel. Ich kann mir es nicht vorstellen. Wir wissen alle, was Kevin De Bruyne bei City verdient hat. Er hat die Verträge übrigens selbst ausgehandelt. Hatte nie so einen richtigen Berater. Hatte zwar einen Anwalt, der das Ganze mit abgehandelt hat. Und da hat er 20 Millionen plus verdient. Ne? Also das ist auch für den BVB nicht machbar. Gerade wenn wir gerade so dabei sind, Gehaltshygiene, das alles ein bisschen sauberer hinzubekommen. Die Saudis wollen ihn unbedingt, die pushen da ohne Ende und können gerade so ein Gehalt locker zahlen. Ich weiß nur nicht, ich glaube Kevin De Bruyne, ich gucke mir hier gerade so an, der bräuchte schon viel Sonnencreme in Saudi-Arabien.
Der weiß nicht,
ob das seinem Hauttyp gut tun würde. Wäre eine schöne Geschichte, aber kann ich mir am Ende nicht vorstellen, dass der den Weg zu Borussia Dortmund finden würde. Lass mich aber gerne in ein paar Monaten eines Besseren belehren. Und wenn die Leute dann sagen, guck mal, was der für ein Blödsinn erzählt hat, hier ist er doch, dann wäre es aber schon eine Mega-Sensation.
Ja, sehe ich auch so. Cool. Patrick, ich danke dir, wie immer. Es war sehr interessant und wir werden den Weg verfolgen von Borussia Dortmund in den nächsten Wochen, wo es dann am Ende wirklich hingeht in der Tabelle.
Ja, das tun wir.
Vielleicht gibt es so einen Filter, vielleicht gibt es so einen Filter,
schon auf mein Bart, wo du
ein Foto von dir machen kannst, das dir den Bart wegnimmt. Ja, dann können wir schon mal, dann kann ich mir schon mal angucken, wie es aussieht.
Ja, ich habe Bilal Abi, meinem Barber aus Köln, schon Bescheid gegeben. Der wird dann mal richtig das Skalpell rausholen und mal hier überall rangehen. Also der freut sich schon, aber sagen wir es so, ich habe keinen Bock, dass mein Bart abkommt, aber aus Eigennutz hätte ich schon Lust, dass der BVB in Europa, weil Jesko, die Reisen mit dir und mit Borussia Dortmund, die machen den Job aus.
Seien wir ehrlich, die machen schon Spaß. Ja. Patrick, ich danke dir, wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns sowieso und hören uns nächste Woche wieder. Auf für Süd.
Ciao, ciao, macht's gut.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.